Mit ihrem zweiten Album katapultiert sich Mariah Carey endgültig an die Weltspitze und prägt mit Songs wie Hero, Without You und All I Want for Christmas Is You ein ganzes Musikjahrzehnt. In dieser Folge tauchen wir ein in die Hochphase der 90er, als Mariah zur unangefochtenen Pop-Diva aufsteigt. Und genau zu dieser Zeit trifft Stefan Meixner Mariah Carey persönlich.
Und ich war overwhelmed. Und dann hat der Helmut gesagt, also jetzt der Stefan, dann bin ich dahin und dann war ich völlig überfordert, darf ich die jetzt berühren oder nicht? Mhm. Und weil ich da stand wie ein Schluck Wasser in der Kurve, hat Mariah gesagt, na komm nur her.
Wie das Treffen damals in den 90ern ablief, was da so alles schiefgelaufen ist, das hört ihr in dieser Folge natürlich zusammen mit jeder Menge geballtem Musikwissen. Hierbei Giganten von gestern.
Giganten von gestern, yeah.
Der große Durchbruch weltweit kam dann tatsächlich erst mit dem Album Emotions im Jahr 1991.
Und der daraus folgenden ersten Single, Emotions, also in Deutschland zumindest, ja, war jetzt auch nicht so mega Burner, aber da wussten die Leute schon, wer Mariah Carey ist. Ne?
Ja.
Und ich habe ihn im Ohr. Also ich möchte nochmal sagen, es gehört ja zum guten Ton in unserem Podcast, dass wir am Ende oder mittendrin immer unsere Top 3 des jeweiligen Künstlers verraten.
Aha.
Ich bin sehr gespannt, was für dich als Späteinsteiger es geschafft hat in dein Ranking. Und ihr könnt natürlich auch wieder reinschreiben, was eure Top 3 ever sind von Mariah.
Oh ja, das wäre cool. Das würde mich auch interessieren, was so die Hörer sagen, was bei ihnen hängen geblieben ist.
Vielleicht können wir uns ja sogar auf eine absolute Nummer 1 of all times einigen.
Ja.
Nee, können wir nicht.
Ja, wer weiß, vielleicht zeichnet sich das ja an den Kommentaren ab.
Glaube ich nicht.
Wer weiß. Ja.
Ich glaube,
sie hat dann schon ein breites Werk.
Ich bin sehr auf deine gespannt.
Ja, also dazu später mehr, aber so viel kann ich schon mal sagen. Also Emotions, den hatte ich tatsächlich noch im Kopf.
Mhm.
Und das ist eine coole Nummer. Also ich hatte da gleich so ein 90er-Jahre-Cabrio vor den Augen. Auch da wieder, das Pfeifregister wird rausgeholt. Und das ist so ein 90s-Kitsch, aber ganz, also ich meine das ganz positiv.
Ja.
Das ist eine coole Nummer.
Ja, Mariah hat ja so viele Hits gehabt, dass du immer erst sortieren musst, wie klang das nochmal.
Ja.
Aber die Hookline von Emotions, die hast du sofort. Also das Ding ist einfach da, wenn man die Zeit damals bewusst wahrgenommen hat. Und ich glaube, gab es da nicht auch ein ganz sexy Video? Ja, da gab es so dieses, da hatte sie diese Locken, wie meine damalige Freundin, ich habe es bereits erwähnt. und da räkelt sie sich und so und hat so viel Lebensfreude. Da ist nichts zu spüren von Mottola. Oder ist gut gespielt.
Sie ist ein Profi. Oder vielleicht war das auch so der Moment, da war Mottola nicht am Set und da konnte sie mal einfach die Diva, der Star sein vor der Kamera und mit der Kamera eben diesen Flirt machen.
Also ich zitiere mal die ersten drei Textzeilen von Emotions.
Okay.
Yeah. Oh. Und dann kommt, es geht mit der Hookline los. Das ist nicht wie normal bei Songs, Strophe, Hook, sondern es ist yeah, Und dann kommt sofort, you've got me feeling emotions. Also und dann aber auch richtig, oh baby, alright, yeah, yeah, oh. Natürlich in 4 bis 5 Oktaven.
Tiefgründiges Songwriting war das jetzt nicht.
Nee, es ist tatsächlich viel Text. Ich habe jetzt gedacht, es geht nur, you've got me feeling emotions, aber es geht, I feel good, I feel nice, I've never felt so satisfied.
Okay, aber wir hatten jetzt in den letzten Folgen Reinhard May, da ist ja schon nochmal eine gewisse Diskrepanz.
Ja, also Reinhard May hat aber auch, glaube ich, nie ein Video mit Lebensfreude gemacht, weil bei Reinhard May ist ja doch immer so, na, Woche über den Wolken, da hat er kurz mal lustige Momente gehabt.
Hat
dann was,
naja, aber Emotions, die 5. Nummer 1 Single in Folge, das ist auch durch die Decke gegangen und das ist dann auch nach Deutschland rübergeschwappt, oder?
Ja, also da war Emotions war dann im Radio in Deutschland, immer noch kein Riesenhit, aber da sind alle aufgesprungen, weil sie gemerkt haben, okay, da wächst was ran, was ganz Großes. Ich frage mich gerade, wie das in Amerika war. Was hat Madonna gedacht? Was hat Whitney Houston gedacht? Was haben die Superstars von Aretha Franklin, was haben die gedacht, als plötzlich so ein Mädel kommt, mit diesem Plattenboss liiert ist und 5-mal alle nach hinten schickt? Also Mariah war in Amerika State of the Art. alle wollten, haben dieses junge Mädel gefeiert. Alle. Und da waren ja große, ne? Whitney Houston ist bis heute eine der besten Sängerinnen der Welt, aber die war mal kurz abgemeldet. Die war zwar auch da, hat auch Musik gemacht, hat auch Erfolge gehabt, aber alle haben nur über Mariah geredet, weil sie so outstanding war. Das finde ich schon, also das ist schon hart.
Sie hat ja auch diesen Status dann noch weiter gefestigt, weil nicht nur, dass sie auf der Platte toll klingt, die kann ja auch live oder konnte damals auch live so beeindrucken. Da gab es auch gleich eine MTV Unplugged 1992 und das hat ihr eben auch die Krone aufgesetzt, auch als Live-Künstlerin. Ja.
Und da, glaube ich, hat sie dann auch in Deutschland nochmal einen ordentlichen Sprung gemacht, weil sie diese große Nummer I'll Be There von, wann war das, Jackson 5 oder sowas, also so eine alte Motown-Nummer, hat sie dann MTV Unplugged gesungen und da haben natürlich dann auch die Herrschaften in Deutschland gesagt, oh wow, ja, die ist wirklich toll.
Ah, krass. Die hat ja immer wieder Covernummern gebracht, ja. Auf dem nächsten Album, Music Box 1993, war ja dann Without You drauf. Das ist ja ein Riesenhit hier in Deutschland gewesen. Es war dann Platz 1 in Deutschland, Großbritannien, Irland, Schweden, Schweiz, Österreich. Also gerade in Europa super erfolgreich. In den USA interessanterweise nur in Anführungszeichen auf Platz 3 gelandet. Aber ja, damit hat es dann Europa geknackt.
Da siehst du halt, was der Unterschied ist zwischen europäischem Musikgeschmack und amerikanischem Musikgeschmack. Die Amis wollen es Black Soul from the Heart. Und die Deutschen wollen es zum Mitsingen. Oh, schöne Melodie, oh, tolle Stimme. Das ist eine unterschiedliche Herangehensweise.
Wobei das ja eigentlich vom Text her Without You ein ganz düsterer Song ist.
Ja.
Also das ist ja, da gibt es auch eine düstere Geschichte von der, ich weiß nicht, ob es die Originalversion von Badfinger war oder die dann dies bekannt gemacht hat, diese Harry Nilsson-Nummer Anfang der 70er, die, glaube ich, auch so ein bisschen Foreshadowing war für den Tod des Künstlers.
Du alter Musikjournalist, aber sag mir nicht, dass du noch nie im Auto saßt, wenn keiner bei dir war und dann I can't live. Das ist doch ein Song, da prustet alles aus dir raus. Da denkst du doch nicht drüber nach, ob da eine schlimme Geschichte ist, sondern das hörst du. Und in dem Moment, wo dir das aufgeht, wie ein Blumenstrauß, bist du dabei.
Aber melancholisch, also das wäre die Nummer, also hier Herzschmerz, Teenie-Herzschmerz. Natürlich. Also das ist ja wohl der Song dafür.
Und da ballst du auch die Faust, wenn du nicht gerade am Lenkrad bist und leidest mit und sagst, ja, no, I can't live without you. Living is without you.
Und ich finde, die Version von Mariah Carey, die ist die große Show. Da sehe ich sie vom Glitzervorhang, die große Showtreppe nach unten langsam steigen, ja, und diesen Song auf pompös zu machen, während die Originalversion aus den frühen 70ern ja eher so eine ganz, ganz intime Nummer ist, ja.
Aber ich glaube, dass Mariah diesen Song nie performt hat, wenn jemand das Gegenteil beweisen kann, soll das tun, mit offenen Augen. Ich glaube, ich sehe sie vor mir, wie sie mit ihrer Hand, hat sie auch gerne gemacht, die Oktaven mitspielt.
Genau, ja.
Weißt du, geschlossene Augen. Und dann geht sie nach oben und dann geht sie in der linken Hand das Mikrofon, mit der rechten Hand geht sie die Oktave hoch und hat die Augen zu. Das gehört bei Without You mit dazu. Ich möchte aber nicht, dass du zwei Supernummern in der Diskografie überspringst, die mich zum Hardcore-Fan gemacht haben.
Okay.
Das ist zum einen die erste Auskopplung aus dem Album Music Box. Das war Dream Lover.
Oh ja.
Hast du nicht gehört? Doch, oder?
Doch, Dream Lover habe ich auch
gehört.
Eine
super fröhliche, poppige, gepfiffene Sommernummer. Wann kam die raus? Ja, Juli. Perfekt. Ja. Cabrio-Feeling par excellence. Ein Riesenhit und die erste Auskopplung aus diesem Album, ich glaube, das Album wurde dann ein Megaseller.
Ja, also das war auch der große Hit in den USA, Dream Lover, 8 Wochen lang in den US Billboard Hot 100, Platz 1, ja.
Dann kam noch vor Without You die nächste Wahnsinnsballade, die es zwar in den Charts jetzt auch nicht ganz nach oben geschafft hat, aber die bis heute, ich glaube, ich habe noch nie im Radio einen Hit-Countdown an Ostern oder Weihnachten oder Pfingsten oder wann auch immer moderiert, wo nicht Mariah Carey mit Hero reingewählt wurde. Und ich bin mir sicher, das ist auch ein Song, den du in stillen Stunden dir anhörst und das Gefühl hast, die singt für dich.
Hero den Song habe ich jetzt so ein bisschen wiederentdeckt. Ich hatte das als Teenie.
Du hast dich wiederentdeckt oder den Song?
Den Song, ja, ich habe mich wiedergefunden.
When a hero comes along.
When a hero with the strength to carry on.
Da sehe ich dich aus dem Kampfjet steigen.
Ja. Ja,
also da sehe ich dich irgendwie gerade den Helm abgenommen, verschwitzt und du läufst in den Sonnenuntergang und Mariah singt Hero.
Genau. Nee, aber den Song hatte ich tatsächlich im Ohr und so wie du es gerade dargestellt hast, okay, schuldig im Sinne der Anklage, also aber in meiner Teenie-Zeit. Ich weiß, dass wir zu Hause, glaube ich, so ein entweder war es eine Kuschelrock oder auf jeden Fall so ein Sampler, wo viele romantische Lieder drauf waren. Entweder hat das meine ältere Schwester oder meine Eltern. Also es war nicht meine CD und da war der Song drauf und den fand ich schön. Ja.
Das ist wirklich, das ist eine ganz, da steht jetzt auch, glaube ich, gar nicht, korrigier mich, aber da steht jetzt der Oktavengesang, kommt natürlich vor, wie in, aber da geht es jetzt nicht so um den Oktavengesang. Das ist einfach ein wunderschönes, ruhiges Lied. Dass du heute noch hören kannst, zeitlos eigentlich. Also so, es gibt einige Mariah-Nummern, ich habe mich auch vorbereitet, habe vorhin nochmal reingehört und habe mir gedacht, also nach einer halben Stunde dann sagst du, okay, jetzt, und so, aber Hero kannst du immer hören. Dream Lover und Hero, würde ich sagen, kann ich immer hören.
Ja, also auch gerade bei Hero, du hast ja einfach quasi fast nur das Klavier als Begleitung. Das heißt, bei diesen Abtempo-Nummern, das ist natürlich dann schon vom Zeitgeist geprägt, von dem tanzbaren Sound von damals, aber Hero, stimmt, das geht eigentlich immer. Aber auch das Nummer eins, zumindest in den US-Charts, ist, glaube ich, einer ihrer bekanntesten Titel so über die Jahre. Also auch einer der wirklich die Jahre überdauert hat. Wie gesagt, zeitlos.
Dream Lover nicht so erstaunlicherweise.
Ja.
Wenn du Dream Lover irgendwo hörst, dann ist es schon was Besonderes. Wenn du Hero irgendwo hörst, ist meistens irgendein Ostern-Hit-Marathon.
Aber da ist sie auch weit oben, jedes Mal.
Jedes Mal, aber weit oben. Without You ist Top 10 und Hero ist Top 30 irgendwo, Top 40.
Ja, aber ist immer dabei.
Immer dabei.
Und noch Verkaufszahlen zu dem Album Music Box. Weltweit über 28 Millionen Mal. Mhm. Ja, also das ist schon krass.
Wir nähern uns langsam meinem Treffen.
Oh ja.
Denn von dem Erfolg dieses Albums Music Box hat natürlich die Plattenfirma gesagt, okay, mit der Nummer 1 Without You, jetzt können wir die großen Hallen machen. Jetzt kommt Mariah auf Europa-Tour und zwar nicht mehr als Nachwuchstalent, sondern als Superstar. Da war ich schon super Fan und jetzt kommt's. Ich durfte sie treffen.
Jetzt bin ich echt gespannt. Also, du hast mir gestern auf WhatsApp ein Foto, ein vielsagendes Foto geschickt.
Das ist
der junge Stefan Meixner mit Mariah Carey in den 90ern abgelichtet ist. Du hast da irgendwie an deinem, was ist das, ein silbernes oder graues Hemd, was du da anhast? Hast du so eine Mariah Carey Aufnäher, Brosche dran?
Nein, also das war der Backstage-Pass, dass ich da rein durfte. Das war ein Aufkleber.
Ich dachte, das war selbst gebasteltes.
Sag mal, da war ich 24, das war 1994, da habe ich doch keinen selbst gebastelten Mariah-Aufkleber.
Du spinnst doch. Du hast ihn doch hier gerade als Edelfan bezeichnet.
Ja, aber also als hochwertiger Fan und nicht als Trottel, der mit einem selbstgebastelten Mariah Carey Federmäppchen vorbeikommt. Mariah, kannst du in mein Poesiealbum schreiben? So ein Schmarrn. Nein, die Plattenfirma hat gesagt, hier, das musst du tragen, sonst kommst du nicht rein.
Wir wollen jetzt die ganze Geschichte hören. Wie kam es dazu? Wie bist du da hingekommen?
Also, ich war bei einem kleinen Radiosender, sehr erfolgreich damals schon, aber kleiner Radiosender im Fränkischen. Und bei Mariahs Plattenfirma, Sony Music, war mein lieber, guter Freund, dem es hoffentlich gut geht, ich habe lange nichts von ihm gehört, Helmut Ochs. Der war verantwortlich für Sony Music und auch für den Sender, bei dem ich gearbeitet habe. Und ich glaube, zu diesem großen Treffen mit Mariah Carey durften keine 15 ausgewählten Radioleute aus ganz Deutschland. Und nur, weil der Helmut wusste, dass ich ein großer Mariah-Fan bin und sogar Mariah-Poster an der Wand habe und dafür sterben würde, hat er gesagt, Stefan, ich habe eine gute Nachricht für dich. Du darfst mit uns nach Frankfurt kommen zur Show von Mariah und du darfst sie backstage sehen.
Wow.
Ich will jetzt nicht sagen treffen, weil zu einem Treffen gehört ja, dass man miteinander spricht. Aber ich durfte sie sehen. Und das hat er nur mir zuliebe gemacht, weil ansonsten waren da nur Big Names aus Deutschland, halt, die damals angesagt waren von allen Radiosendern. Ich war ein kleines Licht hier aus Nemberg. Und dann bin ich, also du siehst es auf dem Foto, der grinst auch schon so frech, weil ich einen viel zu schmalen Gürtel zu einer viel zu engen weißen Hose trage.
Dafür ist das Hemd umso weiter.
Also ich habe versucht, die beste Garderobe rauszuholen. Ich weiß noch, ich bin damals alleine, weil es gab natürlich nicht zwei Pässe, sondern nur einen für mich. Also bin ich alleine von Nürnberg nach Frankfurt gefahren, in die Festhalle. Frankfurter Festhalle, ja. Riesenhalle, da passen 20.000 Leute rein.
Mitten in der Stadt, da war ich auch schon mal auf dem Konzert. Ja,
aber ja. Riesenhalle.
Ja, ja, riesengroß. Also
da hat man schon, da wusste man, wenn Mariah kommt, dann kommen auch die Leute. Mhm. Und dann war es so, dann ging es also vor der Show schon zum Backstage-Treffen. Mhm. Und der kleine Stefan mit seiner engen Jeans und dem damals zwar modischen, aber trotzdem in meinem Fall sehr unpassenden schmalen Gürtel.
weiße Jeans.
Weiße Jeans, sag ich doch. Ja, weiße, furchtbar. Also war wirklich zu eng. Also saß nicht nur eng im Schritt, sondern auch am Bein. Und ich glaube sogar, also das war wirklich, ich war wie reingeschossen in diese weiße Jeans.
Ja, Moment, ich will jetzt nicht zu viel reininterpretieren in dieses Foto, weil ich gerade vor mir sehe. Ne? Aber Mariah scheint die Jeans ja gefallen zu haben, weil wo hat die denn ihre Hand? Guck mal auf dem Foto hier. Das wo geht hat, denn der Arm
das
hin?
Das hat andere Gründe. Das hat den Grund, ich kann mich noch genau daran erinnern, als wäre es vor einer Stunde gewesen. Ich war so aufgeregt. Also erstmal war es so, dann waren also diese 15 wichtig tuenden Radioleute, die gerade Michael Jackson und J-Lo getroffen haben und jetzt halt auch noch Mariah Carey. Und dazwischen der rotbackige Stefan, der vor Aufregung fast explodiert wäre. Und dann durfte einer nach dem anderen hin und jeder hat Mariah so, oh Mariah, wow, great voice und blablabla. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll und wahrscheinlich hätte ich es gar nicht aufs Foto geschafft, wenn nicht wieder mein Freund Helmut gesagt hätte, so und jetzt du, Stefan. Also Mariah war quasi schon am Gehen, dann hat der Helmut gesagt, jetzt noch du und dann bin ich also dahin zu Mariah, du siehst es ja. Also sie war höflich, wie so höflich wie man halt sein kann, wenn der 15. Typ kommt, der irgendwie mit aufs Bild will und ich war overwhelmed. Und dann hat der Helmut gesagt, also jetzt Herr Stefan, dann bin ich dahin und dann war ich völlig überfordert, darf ich die jetzt berühren oder nicht? Mhm. Und weil ich da stand wie ein Schluck Wasser in der Kurve, hat Mariah gesagt, na komm nur her. Mit deiner weißen Jeans. Ja. Und das ist die Geschichte dieses Arms, der sich
aber
so...
Aber ist der, also sorry, also das Foto lässt er ahnen, dass ihr Arm oder ihre Hand dann schon irgendwie so eher an der Gesäßtasche deiner Jeans ist. Ja, aber guck doch mal.
Ja, dann ist es einfach gut, sieht's gut, ja genau, sie fasst mir. Ich bleib dabei, du hast vollkommen recht. Ja, und dann stand ich also neben Mariah Carey, dann hat die mir sowas von an den Arsch gefasst, dass ich mich losreißen musste und sagen musste, Mariah, sorry, but I want to see the show first.
So. And you're married. In dem Jahr hat sie ja geheiratet, 93, wie wir wissen.
Nein.
Also, oh, there was this young German radio guy. I'm still thinking about him.
Sorry, Tony, but my emotions... I found my dream lover. He's my hero.
With the strength to carry on.
Yeah, I never want to live without you, my darling.
Ach, so kamst du den ganzen Nummern, Stefan Meixner.
Sag mal ehrlich, wie wirkt das Foto? Ich könnte es jetzt nicht sehen, das Foto. Oder also von mir aus, mir ist es wurscht, wir können es auch irgendwie, du kannst es als Cover verwenden oder was auch immer.
Aber oh
wie,
ja.
Wie wirkt es auf dich, wenn du das siehst? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, du kennst mich, du kennst Mariah. 94 kannten wir uns noch nicht.
Abgesehen davon, dass du wahnsinnig rot bist auf dem Foto, siehst du ganz fesch aus. Sie ist so ein bisschen eisig. Sie hat so den Blick ein bisschen hochnäsig Richtung Kamera und sieht auch nicht so richtig happy aus.
Naja, also komm jetzt, also. Naja, sie sagt ne, so, halt, sie hat ja auch die Hand an meinem Arsch, sagt sie, hat ja gerade gefühlt. Und deshalb, sie sieht so fühlend aus.
Ja, so ein bisschen Schlafzimmerblick eigentlich.
Genau.
Stefan.
Sag ja. Aber das einzig Positive an dem Foto ist, ich bin so rot, dass meine Zähne wirken, als wären sie frisch gebleached. Ich bestehe eigentlich nur aus Zahn und Röte auf diesem.
Und weißer Hose.
Und weiße, die Zähne passen perfekt zu meiner Hose.
Aber habt ihr da ein paar Worte wenigstens gewechselt?
Nein, ich war es so. Ich weiß nicht, wen ich jetzt aufzählen müsste, wo du sagst, würde ich wahrscheinlich keinen Ton rauskriegen, aber es war ja für mich, ich war zwar schon 24, aber es war ja für mich das erste große Event, wo ich als Medienmensch mal, weißt du, ansonsten habe ich da mein Radio gemacht in Nürnberg und so, aber ich habe ja diese große Welt nicht erlebt und dann darfst du zum ersten Mal hinter die Bühne und dann kommt da ein Weltstar. Ein paar Jahre später bei Michael Jackson war ich und auch bei Janet Jackson und auch bei was weiß ich, da war ich entspannter, da konnte ich dann auch zwei Sätze sagen. Da war ich einfach nur so, schubs mal den Trottel aufs Bild, sie hat es über sich ergehen lassen und weg war sie. Und Gott sei Dank hat es einer fotografiert. Ich wäre gar nicht drauf gekommen, dass ich davon gern ein Foto hätte.
Aber jetzt können wir drüber sprechen und können das hier veröffentlichen. Weißt du, was wir machen, Stefan? Das haben jetzt die Hörer in der Hand. Das heißt, wenn wir neue Follower durch diese eine Folge bekommen, dann gibt es das große Foto Mariah Carey und Stefan Meixner und die Hand, wir wissen nicht genau wo, hier als Podcast-Cover und wir hauen das auch auf unseren Instagram-Kanal Giganten von gestern. Also auf allen Plattformen werdet ihr dieses Foto zu der Folge finden. Aber dafür ganz wichtig, den Podcast abonnieren über den Folgen-Button. Und wenn da genug zusammenkommen, dann hauen wir das raus.
Ja, und wenn nicht genug zusammenkommen, war das auch gleich die letzte Folge.
Dann höre ich auf. Genau, ihr habt es in der Hand. Also no pressure, aber...
Oh mein Gott.
Naja. Ich find's mega.
Ja, und das gibt's wirklich, ich habe das dann gerahmt. Heute noch habe ich das.
Ja, ja, das sieht man hier auf dem, also was du für WhatsApp abfotografiert
hast. Ich muss das aber rausgraben. Also es hängt jetzt nicht mehr an der Wand.
Hing das mal an der Wand?
Ja, in meinem Büro hing das an der Wand. Ich war ja dann noch lange Musikchef und dann auch Programmchef beim Radio. Und jeder, der reinkam, hat immer sofort gesehen, dass ich mal Mariah-Fan war. Und ich glaube, der Satz, der am häufigsten gefallen ist, was für eine Scheißhose. Also insofern, du gehst, Gürtel. Gürtel und Hose. Also noch vor Mariah kommt immer, was hast du denn für eine Hose an? Und der Gürtel.
Die weiße Hose ist schon echt speziell und dieser feine kleine Gürtel.
Aber weißt du, was noch viel schlimmer ist als mein sprachloser Auftritt bei Mariah? Die große weite Welt ging ja dann nach dem Konzert weiter. Mariah war weg und wir waren mit Übernachtung. Ich war im Hotel und stand plötzlich an der Hotelbar und keiner kannte mich und ich kannte keinen, bis ich eine damalige Fernsehmoderatorin erspähte, die an der Bar saß. Die Geschichte, glaube ich, kennst du, weil die erzähle ich eigentlich immer, wenn es um meine Flirtversuche geht. Sie heißt und hieß Bettina Rust, gibt es heute noch, macht auch Podcasts.
Die Hörbar Rust.
Die Hörbar Rust, ja. Exakt. Die stand an der Hotelbar, die ist die einzige, die ich erkannt habe an dieser Bar. Und dann bin ich hin und es war ein Sitz neben ihr frei. Und hab mir Gott, was du für große Augen kriegst, ist viel heißer die Story als Mariah, ne? Stopp! An dieser Stelle stoppen wir. Die Auflösung der Geschichte gibt's dann in der nächsten Folge. Nein. Also, da war ein Barhocker frei. Bettina Rust trinkt da was. Ich setze mich neben sie. Sie schaut in die falsche Richtung und ich denke mir, okay, du musst jetzt irgendwie das Gespräch anfangen. Oh Gott, das darf ich gar nicht erzählen. Und dann sage ich, na, auch hier?
Oh Gott, Stefan! Na, immerhin ein paar Worte mehr, als du zu Mariah Carey gesagt hast.
Und weißt du, was dann passiert ist? Na? Sie hat mich angeguckt, hat in die andere Richtung geguckt und hat zu irgendeinem Typen, der neben ihr saß, ich glaube, es war ihr Manager, gesagt, na komm, lass uns gehen.
Oh nein! Das war ja gar nichts. Ich kannte die Geschichte nicht.
Die kanntest du nicht.
Und dann saß du da mit deiner weißen Hose.
Da saß ich mit meiner weißen Hose, hatte ich, glaube ich, noch mehr Gesichtsröte als auf dem Foto mit Mariah. Und dann bin ich irgendwann wieder heimgefahren. Und es war trotzdem ein tolles Erlebnis. Und der Start in eine Reihe mit vielen Treffen mit Stars und so, weil später, gehörte ich dann eben dazu. Da war ich.
Zum Jetset. Mariah Carey, Stefan Meixner, Bettina Rust.
Aber weißt du, deshalb kann ich das auch so, deshalb huldige ich das auch so, dass Mariah diesem Motola auf dieser Party ihre Kassette in die Hand gegeben hat, weil ich habe auf ganzer Linie versagt. Wenn ich an diesem Abend sowohl an der Hotelbar als auch auf dem Konzert irgendetwas hätte erreichen wollen, außer einen schönen Abend zu haben, dann hätte ich alles falsch gemacht. Meine Musikkassette hätte es wahrscheinlich noch nicht mal ins Auto geschafft, die wäre im Mülleimer noch in der Location gelandet.
Also wenn das Wort Starstruck ein Gesicht hätte, dann wäre es das, was auf dem Foto mit war. Nein, aber hast du Bettina Rust eigentlich noch mal wieder getroffen? Nie wieder.
Nee, aber vielleicht gibt es ja bald ein Treffen der erfolgreichsten Podcaster.
Und dann?
Und dann gehe ich hin und sage, na Bettina, auch wieder hier? Nein, also... Bettina Rust ist ja, mag ich, ne?
Ja.
Hab mir mal extra ihr, weil die so eine geile Stimme hat und so eine gute Art, eine tolle Frau.
Ja, und für tolle Interviews.
Ja, und was sollst du auch zu einem dumpfbackigen Typen sagen, der sich an die Bar neben dich hockt und sagt, na auch hier, die hat ja nicht gewusst, wer ich bin, was ich will. Also ich habe alles falsch gemacht und sie hat einfach nur gesagt, komm, geh mal, weil, bevor jetzt noch irgendein Trottel kommt, kann ich total nachvollziehen, war meine Schuld, kann ich Bettina keinen Vorwurf machen.
Ist in dieser sagenumwobenen Nacht noch was passiert?
Nee, bin dann in mein Bett geschlichen.
Alleine?
Ja, war ein Gefühl zwischen overwhelmed von dem Mariah-Treffen und dieser bitteren Abfuhr von Bettina Rust. Und dann habe ich mir gedacht, komm, ist ja alles gut. Morgen fährst du nach Hause und kannst allen erzählen, du warst bei Mariah Carey, habe ich auch das mit Bettina Rust. Musste ich erst, glaube ich, 20 Jahre älter werden, um mit breiter Schulter die Geschichte zu erzählen. Ich weiß gar nicht, ob, wenn dir so eine Geschichte passiert wäre, ob du sowas erzählen würdest.
Ich habe ja auch im Radio gearbeitet. Es ist ja nicht so, als hätte ich nie irgendwelche Stars getroffen. Ja,
aber du hast dich wahrscheinlich nie blamiert, weil du halt immer gut vorbereitet und also, auch mit dem nötigen...
Ja, naja. Also einmal, da schlug mir wirklich der Puls so, dass ich gedacht habe, man hört das durchs Mikrofon. Also das war in der Zeit, als wir uns kennengelernt haben bei Antenne Bayern in meiner Ausbildung.
Hast du mich getroffen und warst so aufgeregt? Oh Gott, das ist aber nicht.
Ja, yeah, they say never meet your heroes. Genau, da war es.
Da hat viel das Herz bis zum Hals geschlagen. Also das kann ich nachvollziehen.
Doch, weißt du was, Stefan?
Oh nein, jetzt bleib bei der Wahrheit. Du musst nein, es nicht schöner machen.
Was ein besonderer Moment war, als ich damals als kleiner Volontär in die Ausbildung bei Antenne Bayern gestartet bist. Und du warst da ja wirklich der große Name, der große Nachmittagsmoderator damals. Und du hast mich irgendwie runtergeschickt, um irgendwas aus deinem Auto zu holen.
Ich dachte, da kommt eine nette Geschichte.
Oh mein Gott, ich kenne das Auto von Stefan Meixner. Es war ein VW Passat. Ich weiß es noch.
Ein schwarzer VW Passat.
Ja.
Den habe ich dann verkauft, weil es einfach zu peinlich war. Ich bin damals umgezogen und habe in einem Haus auf dem Land gewohnt. Und es war einfach ein wahnsinnig praktisches Auto, um viel zu transportieren. So ein typisches Lehrerauto.
Ja, oder
Lehrer so fahren immer Passat-Kombi. Ein
Familienkutscher auch.
Ja, aber es war ein Kombi. Also nicht so ein normaler Passat, sondern wirklich Kombi mit großer Ladefläche. Und auch zu der Geschichte, zu dem Auto, ganz kurze Geschichte. Auch schlimm. Ich habe dieses Auto dann verkauft, weil es mir nicht gefallen hat, an den Bruder einer Freundin. Der hat das Auto abgeholt, ist mit dem Passat auf die A9 gefahren. Es ging aus, es ging nicht mehr an. Totalschaden, Motorschaden, war nicht mehr reparabel. Und ich schwöre dir, ich wusste es nicht.
Gut, dass du die Kohle noch vorher einkassiert hast.
Wirklich? Und ich habe dann gesagt, um Gottes Willen, nein, wir finden einen. Der hat gesagt, behalt dein Geld, fairer Deal, so war es halt. Du kannst Pech haben bei Gebrauchtwagen. Aber das war wirklich so. Der hat dieses Auto abgeholt. Ich habe mir gedacht, Gott sei Dank ist die Kiste weg. Und der fährt auf die Autobahn, 12 Kilometer von meinem Haus weg, fährt auf die Autobahn, alle Lampen an, er fährt rechts ran, Motor aus, total.
Oh nein.
Auto kaputt. Also das ist die Geschichte zu dem ruhmreichen Auto, ja, also aus dem du was holst. Was hast du denn geholt?
Ich weiß es nicht mehr, Stefan. Ich wusste aber
was
noch,
Cooles.
Nee, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich so dachte, hey, krass, ich war jetzt im Auto von Stefan Meixner. Nein, aber das war eigentlich nicht die Geschichte, die ich erzählen wollte. Mann.
Bin ich aber gut.
Also jetzt kommt noch die Geschichte von meinem Star-Moment. Und zwar war in dieser Phase in der Ausbildung, habe ich mitbekommen, dass eine andere Praktikantin, Volontärin zur Pressekonferenz vom damals neuen Fluch der Karibik Film durfte. Da war aber der Johnny Depp nicht dabei, aber das war der Film, ich glaube der vierte Teil, wo Penelope Cruz mitgespielt hat. Und ich hatte eigentlich schon Schichtende, weil ich war immer in der Morningshow eingeteilt. Also ich habe um 4 Uhr morgens da den Sender betreten und diese Pressekonferenz war irgendwann nachmittags abends und habe dann nochmal beim Redaktionschef nachgefragt, ob ich mit kann auf die PK, die Pressekonferenz.
Ja.
Und er hat gesagt, ja, okay, dann geh halt mit. Die Pressekonferenz war in einem Münchner Nobelhotel und wurde geleitet von Stephen Gätjen, auf Englisch natürlich. Mhm. Der ganze Raum voller Pressevertreter, also wirklich bis auf den letzten Platz voll. Alle hatten irgendwelche Fragen, also es war wirklich wie ein Lotteriegewinn, wenn du aufgerufen wurdest, um eine Frage zu stellen. Und ich habe in der Zeit autodidaktisch fleißig Spanisch gelernt.
Und du hattest zufällig dieses Muskelshirt an und ich weiß gar nicht mehr, wie es passiert ist.
Ja, genau, so ungefähr. Und ich saß eben da im Publikum und es wurden die Leute konnten ihre Hand heben, um die Frage zu stellen. Und tatsächlich sagt der Steven Gätchen, ja, hier, last question, the gentleman over there. Und das war ich.
Ach so, nicht sie hatte ich aufgerufen, nee, sondern der Ole Gätchen.
Der hat die Pressekonferenz geleitet und die Leute eben aufgerufen. Und dann habe ich auf Englisch erst gesagt, dass ich ja genau für solche Momente Spanisch gelernt hätte.
Und das ist aber clever.
Das habe ich noch rausgehauen und dann hat sogar der Jerry Bruckheimer, der Blockbuster-Produzent, der hat noch laut gelacht darüber, der fand es richtig lustig und dann habe ich meine irgendwas gestammelt gegenüber Penelope Cruz, also mir schlug das Herz bis zum Hals und ich glaube, ich habe noch nie so viele Fehler in einem spanischen Satz gemacht. Also
ist das süß, genau richtig.
Ich spreche wirklich gutes Spanisch. Damals habe ich es noch erst gelernt und habe mir da einen abgestammelt. Egal was, ich habe irgendwas über das Leben einer Piratin gefragt. Ey, ganz doofe, verkopfte Frage, die ich versucht habe, auswendig zu lernen. Aber egal. Aber Penelope Cruz war so bezaubernd. Ich glaube, die hat gar nicht gecheckt, was meine Frage war, weil ich viel zu viele Bögen geschlagen habe. Aber die hat einfach nur gelächelt und auf Spanisch gesagt, muy buen acento. Also, was für ein toller Akzent, den du da hast.
Oh.
Und hat gemeint, du sprichst ja wie ein Lateinamerikaner. Sie kommt ja aus Spanien.
Es ist geflirtet.
Und wenn man es genau
nimmt, hat sie geflirtet.
Ja, und dann dachte ich mir,
ja.
Da war ich beseelt. Und die hat auch noch eine coole Antwort gegeben, aus der man was machen konnte.
Ja, einfach auf die coole Antwort. Aber mal ganz ehrlich, bist du zu diesem Treffen hingefahren und hast dir gedacht, also du warst Single damals, oder?
Ja.
Hast du gedacht, du eroberst das Herz von Penelope Cruz? Also hast du für einen kleinen Moment gedacht, sie wird dich sehen und sich in dich verlieben? Also hast du gedacht, du gehst mit ihr nach Hause?
Nein, also so überheblich war ich nicht. Nee, ich bin aber zu dem Treffen hin und habe gesagt, ich spreche mit Penelope Cruz. Und dann war ich natürlich erst so ein bisschen geknickt, weil so viele Journalisten da waren. Und dann wurde ich als Letzter aufgerufen.
Ja.
Und ich weiß noch, Penelope Cruz, die sah an dem Tag irgendwie ein bisschen traurig aus. Oder die hat nicht wirklich viel gelacht. Aber meine Frage und dieses, dass ich dann auf Spanisch gewechselt kann, hat sie zum Lachen gebracht.
Hör auf,
und
jetzt,
dann bin ich nach Hause gefahren und dachte mir so, ich habe, vielleicht wird sie sich heute nach der PK in ihr Hotelzimmer zurückziehen und sagen, ach Gott, hier werden die Taschentücher rauskommen. Ach Stefan.
Bitte hör auf jetzt, ich bin auch nur ein Mann.
Der Junge hat mich zum Lachen gebracht.
Der Junge.
Ja, ich war da 21 oder was. Also, das war ein schöner Moment.
Ja.
Das war ein ganz schöner Moment. Und ich fand das so toll, wie sie auch das für mich gerettet hat. Weil, also, die Frage war wahrscheinlich wirklich nicht so toll gestellt von mir.
Ja.
Und sie hat mich da aber nicht blöd aus der Wäsche schauen lassen, sondern eine coole Antwort gegeben und mir ein Lächeln geschenkt. Und das hat's gerettet.
Eine Geschichte noch on top, die nichts mit Mariah zu tun hat und dann aber wieder zurück zu Mariah. Wir verzetteln uns total. Aber ich hatte auch diesen Moment, wo jemand für jemand anderen die ganze Szenerie gerettet hat. Und zwar gab es irgendwann einen dieser vielen Schweighöfer Florian David Fitz Filme.
Mhm.
Und ich durfte beide treffen, auch im Münchner Nobelhotel. Und Schweighöfer war irre beschissen gelaunt. Und also jetzt beide zusammen im Interview.
Mhm.
Und ich stelle die erste Frage und der Schweighöfer sagt, was ist denn das für eine Scheißfrage? Steht auf und verlässt den Raum.
Nein.
Doch, und dann hat Florian David Fitz peinlichst berührt gesagt, du, sorry, der Matthias hat schlecht geschlafen. Folgendes zu deiner Frage. Und hat voll so die Szenerie gerettet, hat so den Schweighöfer so ein bisschen in Schutz genommen, so nach dem Motto, der ist nicht immer so, hat mir nicht das Gefühl gegeben, dass ich der letzte Trottel bin, und hat dann diese Frage beantwortet und dann wurde es am Ende sogar ein ganz launiges Interview zwischen uns beiden. Schweighöfer kam nicht mehr zurück, den habe ich mit meiner, ich weiß die Frage nicht mehr, falls du das fragen willst.
Und das war das letzte Mal, dass du Schweighöfer je gesehen hast?
Das war später. Da saß er mir gegenüber und da haben wir dieses, was heute auch wieder alle machen, dieses doofe Spiel gespielt, Mund voller Wasser. Und einer liest was vor und da habe ich dem Schweighöfer bei dem ersten Satz, den er gesagt hat, meine komplette Mundladung ins Gesicht geschossen. Da war er auch nicht so begeistert. Aber er hat wenigstens...
Das war Payback-Time.
Ja, so habe ich es gar nicht gesehen, aber du hast recht. Aber da hat er nicht die Szenerie verlassen, da hat er wenigstens noch mitgelacht, so ein bisschen. So, und jetzt aber zurück zu Mariah.
Wahnsinn. Okay.
Du auch hier.
Du auch hier, wir waren, genau, 1993, Music Box, wie gesagt, Riesenerfolg, sie frisch verheiratet mit Mottola, Stefan Meixner in der Frankfurter Festhalle, Starstruck.
Ja.
Da sind wir.
Kurz danach kam das Weihnachtslied, oder?
Ja, genau. Ich schaue gerade nach.
Anytime You genau. Need a Friend, ja. War auch noch hier auf Music Box. Mhm. Eine schöne Ballade. Und dann war Weihnachten.
Genau, 1994, Merry Christmas, das große Weihnachtsalbum, wo sich auch noch Mariah Carey gedacht hat, okay, ist sie schon so weit, so ein Weihnachtsspecial rauszubringen? Es war natürlich goldrichtig, ja. Wir alle kennen es. Kein Kaufhaus in Deutschland kommt ohne, und auf der ganzen Welt kommt ohne dieses Lied ab November aus. All I want for Christmas is you.
Ja, hier steht, All I want for Christmas is you ist ein modernes Weihnachtslied. Es ist das zweite Stück auf Mariah Careys Album Merry Christmas, das sie zusammen mit Walter Afanasieff, auch ganz großer, ne, irgendwie, bei Columbia Records produzierte. 16 Millionen Verkäufe weltweit, das erfolgreichste Weihnachtslied und eine der erfolgreichsten Singles aller Zeiten. Und es ist ja bis heute so, das ist ja jedes Jahr wieder in den Charts, ne? Das ist wie Last Christmas.
Ja, genau. Tatsächlich, der Song, wie gesagt, 94 veröffentlicht, aber erst 25 Jahre nach der Veröffentlichung, 2019, hat es All I Want for Christmas Is You auf Platz 1 der Charts geschafft.
Ja, verrückt. Also, es war verrückt. Ich finde auch, also um Last Christmas, da sagen jetzt viele schon, geh mir weg, ich kann es nicht mehr hören. Mhm. Bei All I Want for Christmas ist man noch gnädiger, finde ich. Also es geht vielen, mir inklusive, auch dann irgendwann auf die Nerven, weil du hörst halt immer die 5 gleichen Weihnachtslieder ab November. Da kommt noch nicht wirklich was Neues nach, wird Zeit, dass mal Reinhard May eins macht.
Es wird in den 1000 Alben des Reinhard May sicherlich auch eine Weihnachtsnummer geben.
Oh Gott, ja, und es gibt bestimmt ganz viele Prinzen-Best-of-Alben mit Weihnachtsliedern. Also um mal auf unsere bereits aufgenommenen Folgen zurückzukommen. Aber also ich finde, All I Want for Christmas Is You ist auf der Hate-Skala noch weit unter Last Christmas.
Ja, ich finde auch, dadurch, dass das ja auch so einen Beatwechsel hat, das wird ja dann irgendwann schneller, es ist ein bisschen abwechslungsreicher, ne? Und ich finde, man kann es auch ein bisschen besser im Auto mitsingen als Last Christmas.
Und es ist auch irgendwie, ach, man möchte den Baum schmücken irgendwie so. Man freut sich so auf Weihnachten, wenn man das hört. Ich finde, dieses Weihnachtsgefühl wird viel mehr transportiert so als bei Last Christmas.
Und du hast es gerade erwähnt, hier, das hat sie mit dem anderen Songwriter zusammengeschrieben, der Legende nach in nur 15 Minuten.
Mhm. Ja, glaube ich.
Ihr Kompagnon da mochte den Song anfangs gar nicht.
Du umschiffst den Namen, den ich auch für
dich ausgesprochen habe. Ja, also Walter Afanasieff.
Ja.
Also er dachte, das ist zu profan, zu einfach. Aber genau das hat es, glaube ich, am Ende dann so rausgerissen. Ich habe mal versucht rauszufinden, wie viel Kohle macht die Mariah Carey da jährlich mit dem Lied. Was denkst du, was da eingespült wird in ihre Kassen? So im Jahr? Jedes Weihnachten?
Oh, 10 Millionen.
Nee, so viel ist es nicht. Also ich habe Schätzungen gesehen, die niedrig bei 600.000 im Jahr ansetzen und hoch bei 3 Millionen Dollar an Tantiemen jährlich.
Ja, gut.
Aber insgesamt hat der Song über 80 Millionen Dollar verdient. Ja? A gift that keeps on giving.
Oh, jawohl. Aber also ich finde auch, dass Mariah nicht müde wird, diesen Song zu performen, ne?
So. Hast du die mal wieder gesehen?
Natürlich,
mit einer Performance?
Die hat,
hat nochmal ein Weihnachtsalbum rausgebracht in den letzten Jahren.
Hat sie nicht auch Carpool-Karaoke gemacht und da auch ein bisschen
okay,
so?
Ja, okay, klar.
Also sie schämt sich nicht für dieses Lied und sie singt es auch.
Warum auch? Das ist ja ihre Cash-Cow und solange die das am Leben hält, dass sie da irgendwas Neues machen muss, klingelt das Kässchen und zwar wie?
Ich glaube nicht, dass die auf die 600.000 Euro im Jahr angewiesen ist oder Dollar, die da bei ich glaube, dass die Millionen hin und her schiebt auf ihren Konten.
Das glaube ich auch, aber ich meine, die
Man
Nummer läuft.
Mit, ne?
Und sie ist ja damit jedes Jahr aufs Neue in aller Munde. Das ist ja der Punkt. Also unabhängig von dem Geld, ihre Popularität wird immer wieder am Leben gehalten. Egal, ob die was in dem Jahr gemacht hat oder nicht, Im Dezember ist Mariah Carey wieder da, wie als wäre es 1994 und sie tanzt in diesem, hatte die nicht so einen roten Schneeanzug und tanzt da durch den Schnee im Video?
Ja, klar. Die sieht aus wie so eine Elfe, es gibt so diese Weihnachtselfen.
Ja,
die
ja.
So sieht sie da ein bisschen.
Aber ganz bezaubernd, finde ich, weil sie da irgendwie noch so, ja, so dieses Verspielte hat und sehr, sehr positiv rüberkommt.
Also ist da, sind da die 5 Oktaven im Spiel? Also geht ja am Anfang los.
Dieses Pfeifregister ist doch nicht.
Also am Anfang singen sie ja tief und dann geht es schon mal hoch, aber es ist nicht, das steht jetzt gar nicht so im Vordergrund, ihr Talent, diese Oktaven zu singen. Das ist bei fast allen anderen Hits schon der Fall.
Also deswegen gibt es ja auch 1000 Coverversionen von dem Song. Also es können ja auch andere Sänger und Sängerinnen singen, die vielleicht nicht dieses Spektrum haben, das Mariah hat.
Unter anderem Helene Fischer, die hat es auch mal gesungen, aber die hat auch
ein die hat Spektrum. Alles gesungen, ja. Nein, aber ich meine, so viele Weihnachtsshows, wie Helene Fischer gegeben hat, da hat die wirklich jeden wichtigen Weihnachtshit mindestens einmal gecovert.
Als ob du eine dieser Shows gesehen hättest.
Nee, aber ich habe in den Auftritt reingeguckt, den du letztes Mal erwähnt hast, wo sie mit Reinhard May in der Weihnachtssendung aufgetaucht ist. Und das war wirklich bizarr. Da musste sie ja richtig weinen danach, weil sie sich durch die Präsenz von Reinhard May, der seit x Jahren wieder im Fernsehen ist, so geadelt gefühlt hat.
Ja, ja. Also wenn ich würde heute, glaube ich, schon gern Helene Fischer treffen.
Ja,
ich auch toll. Da wäre ich gewappnet. Da hätte ich das Richtige an.
Die weiße Hose.
Vielleicht würde ich die
weiße Hose. Frag mal deine Mutter, ob sie die noch irgendwo hat.
Stell mal vor, ich habe die weiße Hose an, diesen Gürtel, das Hemd und ich gehe auf Helene zu und zeige ihr das Foto mit Mariah. Und dann sage ich,
der Helene, Kreis schließt sich.
Ist meine neue Mariah. Vielleicht ein blöder Plan. Ich merke gerade, ich habe nicht viel dazu gelernt.
Also, wenn wir eins wissen, dann wissen wir, dass die Weißhose bei der Frauenwelt nicht so gut angekommen ist. Zumindest in den 90ern nicht.
Ich weiß gar nicht, ob Bettina Wurst an der Bar meine Hose gesehen hat. Die hat nur meinen roten Kopf gesehen und hat schon gesagt, komm, lass uns gehen. Wenn die Hose noch gesehen hätte, hätte sie mich wahrscheinlich verklagt.
Hattest du diesen creepy Mariah Carey Aufkleber noch auf der Brust? Oder?
I don't know, but I guess yes.
Oh Gott. Die dachte sich wahrscheinlich wie einer von diesen Turbo-Fans, der sie jetzt voll labern will.
Dieser Podcast ruiniert meine Karriere. Ich muss langsam aufpassen, was ich hier sage. Bis jetzt gab es noch ein paar Leute, die gedacht haben, das ist ein cooler Radiomoderator. Jetzt denken alle, der ist ein
Trottel. Nein, das macht dich nahbar.
Ja, genau.
Ich habe doch hier auch gesagt, wie ich bei...
Wie du bei Penelope Cruz in schlechtem Spanisch was gesagt hast, wo sie am liebsten dich umarmt hätte vor lauter Rührung. Also das
ich habe
mir
ein Lächeln geschenkt.
Ja.
Naja, haben wir noch was zu All I Want for Christmas is You. Ich habe noch, was lustig ist, der Song wurde natürlich nicht im Winter aufgezeichnet, aber was die gemacht haben, die haben das mitten im Sommer aufgenommen, aber die haben das Studio im August mit Weihnachtsbäumen, Lichterketten dekoriert, haben auch mal kurz drüber nachgedacht, vielleicht sogar Schnee daran zu kamen, das haben sie dann doch nicht gemacht, aber zumindest um diese Stimmung aufzugreifen.
Also die meisten Silvestershows, die heute im Fernsehen laufen, die werden auch im August aufgezeichnet.
Ja gut, das ist klar, aber da brauchst du das ja, um die Show zu machen und da ging es ja tatsächlich, auf der Tonaufnahme kann es ja egal sein, eigentlich, aber die haben da wirklich schon einen Blick fürs Detail gehabt.
Ach so, nicht für den Videodreh.
Einfach, dass Mariah Carey das einsingt, haben die da im Studio eine weihnachtliche Stimmung im August erzeugt.
Wahrscheinlich hat Mariah gesagt, entweder es ist Weihnachten oder ich komme nicht. Also war sie da nicht schon, also da war sie doch schon langsam.
Ja, so. Da war sie auf jeden Fall schon big. Das war ihr 4. Jahr als Megastar.
Ja.
Gut möglich, dass das auch so ein bisschen auf Mariah Carey.
Ich lese gerade ich wusste gar nicht, dass, also das war ja, da wurde ich ja ein noch größerer Fan. Wann reden wir denn eigentlich über unsere Top 3 von Mariah? Ever. Unsere 3 absoluten Lieblingssongs.
Also ich würde noch einen Moment warten, weil ich jetzt, ohne zu spoilern, noch nicht so viel vorwegnehmen will über die Top 3. Ich würde erstmal die 90er, das Werk der 90er von Mariah Carey, zu Ende bringen und dann können wir eigentlich die mit den Top 3 zumachen.
Okay.
Weil wir waren jetzt ja bei All I Want for Christmas Is You, Weihnachten 94 und dann kam 95 das Album Daydream.
Ein Jahrhundertwerk.
Ja?
Ja, also wirklich, da sind meiner Meinung nach mit, jetzt nehme ich es doch ein bisschen vorweg, aber da sind mit die besten Mariah-Songs drauf, die sie gemacht hat, weil die, ich glaube, du hast ja vorhin gesagt, dass die mehr so ein bisschen auch in den Hip-Hop-Bereich und so rein wollte. Und das hörst du brutal bei Fantasy, der ersten Auskopplung aus dem Album.
Ja.
Wirklich ein fantastischer Song, auch zeitlos. Bis heute kannst du immer hören.
Ich finde ihn auch super. Damit hat sie auch wieder einen Rekord aufgestellt. Und zwar wurde diese Single Fantasy ausgekoppelt und ist direkt auf Platz 1 gegangen. Und das war die erste weibliche Künstlerin, der das bei den US-Charts jemals gelungen ist bis dato. Mhm. Und war natürlich ein Riesenerfolg. Ich kenne die Single aus einem Film. Aus einem meiner Lieblings-90er-Filme.
Aus einem deiner Lieblings-90er-Filme?
Da wirst du nicht drauf kommen. Es ist kein romantischer
Liebesfilm. Der König der Löwen.
Die haben ihre eigenen Löwensongs gesungen.
Ja, stimmt. Vielleicht hat Elton John einen Fantasy-Cover gemacht. Nein, was ist es?
Rush Hour.
Rush Hour, ehrlich.
Mit Jackie Chan und Chris Tucker.
Geil.
Da gibt es eine Szene, wo in dem Film geht es ja um die Entführung der chinesischen Diplomatentochter. Und relativ am Anfang wird die Diplomatentochter im Auto rumgefahren. Und im Auto, das sie zur Schule fährt, läuft dieser Song und sie geht total auf diesen Song ab und feiert den total. Und Fantasy läuft da. Und daher kenne ich diesen Song und deswegen, weil ich eben auch diesen Film sehr gerne mag, spielt er bei mir ganz oben mit.
Ja, bei mir auch. Aber also ich wurde durch dieses Album ein noch größerer Mariah-Fan. Habe also jeden Tag stolz auf mein Bild an der Wand geguckt. Weil gleich nach Fantasy kam ja dann One Sweet Day.
Featuring Boyz II Men.
Boyz II Men, die damals auch super angesagt waren. Und auch eine Hammer-Hook-Line bei dem Song. Und das, wir sind jetzt in dieser Hochzeit-Radio auch, ne? Ja. Alle Sender haben Mariah-Songs rauf und runter gespielt. Jetzt war sie wirklich überall auf der Welt ein absoluter Megastar.
Würdest du sagen, das war ihr Peak, das 95er Album oder das Jahr 95?
Finde ich schon. Also Dream Lover hatte zwar vielleicht sogar insgesamt die besseren Songs, haben wir schon gesagt, mit Without You, Hero, Dream Lover. Aber Without You hat natürlich diesen unglaublichen Peak auf Nummer 1 gegeben. Damit war die Erwartungshaltung an ein neues Album schon hoch. Ja. Okay, diese Weihnachtsnummer war damals, hast du ja selber gesagt, nicht so wichtig. Die hat ja erst viel später dann so wirklich gefunzt. Aber mit diesem Mega-Seller Without You im Rücken, dann ein neues Album zu machen, im nächsten Jahr rauszubringen und dann mit so einer Hammernummer wie Fantasy rauszukommen, da war dann der Peak da.
Ja. Ich sehe hier auch gerade 16 Wochen an der Spitze der US-Charts war dieses Lied One Sweet Day. Das war damals auch ein absoluter Rekord in der Chartgeschichte. Dann auch noch rausgekommen Always Be My Baby, ebenfalls Nummer 1 Hit. Also da lief es richtig rund. Und, ach so, das habe ich auch gelesen hier wegen Diva-Allüren.
Ja.
Da haben wir es dann tatsächlich, es heißt, dass während Daydream aufgezeichnet wurde, hat Mariah Carey eigene Vorgaben gegeben, wie das Studio auszusehen hat. Es mussten duftende Kerzen darum stehen, viele Spiegel und ein pinkfarbener Samtvorhang musste rein. Also es ist fast ironisch, weil ich schaue dich an und wir sitzen hier.
Also ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ob ihr es hört, wenn ihr alle Folgen gehört habt, aber Jonas und ich sitzen zum ersten Mal in einem Raum.
Ja.
Bei allen anderen Folgen waren wir immer getrennt. Du bei dir daheim, ich bei mir daheim oder ich war mal im Hotel und so. Und heute hat es zum ersten Mal geklappt, dass wir beide hier sitzen und der Jonas hat ein Studio hier errichtet mit Decken an der Wand, dass es nicht hallt und ich neben uns sind so plüschige Sitzkissen, die also auch dafür sorgen, dass ihr einen perfekten Ton habt. Außerdem sitzt er an einer, ich würde sagen, professionellen Podcast-Anlage, während ich vor so einem Schimmelmikrofon, was mein eigenes ist, was ich mitgebracht habe. Ich könnte, hab's vorhin schon gesagt, ich könnte so Bahnsprecher sein. Auf Gleis 7, heute der ICE aus Dortmund, 16 Minuten später.
Oder hier beim Breakdance in der
Hütte. Während Jonas also hier vor einer professionellen Mikrofonanlage sitzt, die auch deine eigene ist, ne?
Ja, das ist hier ein Podcast-Mikrofon.
Ich muss da mal ein bisschen nachrüsten jetzt, weil also ich... eigentlich.
Aber es klingt gut. Ja. Der Sound ist gut. Und wir haben jetzt hier, naja, wir sitzen in meinem Wohnzimmer, so ist es. Wir haben hier vorhin noch Sushi an dem Tisch gegessen. Seien wir ehrlich. Und du hast dein Mikrofon auf irgendwie 5 Büchern aufgestellt. Und ja, damit der Hall etwas vergeht, habe ich alle Decken, die es im Haus gibt, die Gästematratze an die Wand gestellt und so. Und deswegen komme ich bei Plüschvorhang. Hinter dir ist das Fenster abgehängt mit einer Plüschdecke.
I feel like Mariah a little bit.
Ja, so die Daydream Sessions kommen wieder zum Leben. Wow, 30 Jahre später hier mitten in Franken.
Aber ich kann dir und euch sagen, dass ich gleich, also mit dem nächsten Album, das dann rauskam, auch eine, da hatte ich das zweite Treffen mit Mariah.
96?
97 muss es gewesen sein.
Ah ja. Butterfly.
Da kam Butterfly raus.
Ja, und wie das mit diesem Album und den nächsten musikalisch und kommerziell weiterging und vor allem, wie das zweite Treffen mit Stefan ablief, das hört ihr dann in der nächsten Folge. Und ganz wichtig, aktiviert den Folgen-Button auf Spotify, Apple Podcasts und Co. Wie versprochen, wenn genug neue Hörer und Follower zusammenkommen, dann gibt es das Foto von Mariah Carey und Stefan in seiner weißen 90er-Jahre-Hose hier in eurer Podcast-App als Folgenbild und natürlich auch auf unserem Instagram-Profil Giganten von gestern. Also Folgen-Button aktivieren und Giganten von gestern fleißig weiterempfehlen und teilen.